Bevor diese Folge beginnt, nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren treuen Partner Jimdo, der diesen Podcast unterstützt und euch damit so viel Freude bereitet. Jimdo, Leute, schaut's euch mal an, denn nur bei Jimdo könnt ihr euch wirklich ganz einfach eure persönliche Homepage erstellen, Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Ihr habt ein Hobby und noch keine Homepage dazu. Woher soll ich jemals erfahren, dass ihr dieses Hobby habt und dieses Hobby mit mir teilen wollt? Ha? Könnt ihr mir das mal verraten? Wohl nicht. Also ganz schnell auf www.jimdo.de/gagreflex gehen und dort den Gutscheincode Gagreflex eingeben und ihr haltet 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets.
Ja, wie funktioniert Jimdo eigentlich? Das ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Alles funktioniert intuitiv, sodass es kein Vorwissen braucht, eine Homepage nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Bei Jimdo-Seiten ist ein eigener Blog und ein Online-Shop bereits inkludiert. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Man passt einfach Farben und Schriften an und fügt eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu. Und bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Perfekt für Smartphone. Und bis heute wurden bereits weit über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Ich glaube, wir machen das jetzt schon eine Weile. Inzwischen sind es wahrscheinlich 20 Millionen und eine Website.
Also nochmal vielen Dank an Jimdo und löst euren Gutscheincode Gagreflex sofort ein.
Please help.
Herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast, heute mit Andreas Lingsch
und Lars Pausen. Herzlich willkommen.
Wir beantworten Fragen, die ihr uns an mail@gagreflexpodcast.de schickt. Danach machen wir uns über eure Probleme lustig und liegen uns lachend in den Armen. So läuft das hier in der Ratten-Community ab.
Ja, und bald sind wir live. Nochmal kleiner Reminder, 19.01. in Hamburg treffen wir unsere Zuhörer. Ich habe ein bisschen Bammel davor, weil ich glaube, dass wir dort wirklich einen Querschnitt durch die Gesellschaft finden, den wir sonst vielleicht nur, weiß ich nicht, bei einer AfD-Kundgebung sonst in ähnlicher Form haben werden. Bin gespannt, was uns da erwartet.
Außerdem können wir feierlich verkünden, dass ihr mal ganz schnell auf getshirts.de gehen solltet und dann mal nach Gagreflex Podcast suchen solltet, denn
und es dann? Ja. Was ist denn dann?
Es ist soweit.
Wie?
Es gibt den ersten offiziellen Gagreflex-Podcast-Merch.
Oh oh, geil.
Getshirts.de auschecken, Gagreflex-Podcast suchen. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr in Zukunft, wenn in Zukunft jeder Zehnte in Deutschland mit einer Ratte auf der Brust rumläuft.
das würde schon reichen. Ja. Natürlich ist auch, wenn es dann irgendwelche Siemens-Vorsitzenden oder so Gagreflex-Merch rumlaufen, das kann ich mir schon ganz vorstellen. Wenn, sag ich mal, aus den Top 10 DAX-Unternehmen jeweils einer, würde schon reichen für uns.
Wenn so die Anzugträger sich auf dem Klo begegnen und dann knüpfen sie das Hemd so ein bisschen auf und sehen dann die Ratte darunter oder das Logo darunter und dann zeigen sie nur so aufeinander, wir wissen Bescheid, wir gehören dazu.
Wie so ein Geheimbund. Hey, ihr beiden, Frage Nummer 1. Ich bin 22 Jahre alt und mache jedes Jahr mehrmals Urlaub in Italien. Über die Jahre hat sich eine Bekanntschaft zu einem Italiener aufgebaut, die sich über eine Romanze bis hin zu einer intimen Beziehung entwickelt hat. Das Problem, er ist Mitte 40. Sieht aber wesentlich jünger aus, wirklich. Ich bin jedenfalls ziemlich verliebt in ihn. Warum ist es nicht sozial akzeptiert, einen Altersunterschied von 22 Jahren zu haben? Ich könnte niemals meinen Eltern davon erzählen. Die würden mich für verrückt erklären und sich Sorgen machen. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das verwerflich? Liebe Grüße.
Also das gute alte Thema, kennt Liebe Altersgrenzen oder nicht? Das hatten wir in ähnlicher Form natürlich schon mal debattiert, aber wir können natürlich gerne jetzt das auch auf Italiener bezogen nochmal durchsprechen.
Die Antwort ist immer noch ja. Liebe kennt Altersgrenzen, die sind mit mit über 20 Jahren definitiv überschritten. Es kann keine funktionierende Beziehung geben mit so einer hohen Altersspanne. Man ist in komplett anderen Lebensphasen. Die eine Person will sich einfach noch austoben, Hörner abstoßen. Und das Mädel ist halt die andere Person mit 22 Jahren. Und er ist Italiener, ja. Also er wird dich auf jeden Fall betrügen.
Es sei denn, du bist irgendwie so 50, dann sind 20 Jahre schon wieder okay. Und wo da liegt man auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Der eine liegt im Sterben.
Ja.
Andere nicht. Ja, also es gibt ja die, das haben wir auch schon mal angebracht, die gesellschaftlich akzeptierte Regel durch 2 plus 7. Also in deinem Fall, du bist 22, durch 2, 11 plus 7, 18. Sprich, wenn du, achso, es geht nach unten. Geht es auch noch? Ja, Moment, das haben wir erst. Also du könntest mit einem 18-Jährigen zusammen sein, ohne dass problematisch wäre. Wenn er Mitte 40 ist, also 44, durch 2, 22 plus 7, 29. Du müsstest 29 sein, bist also viel zu jung für diesen jungen Mann. Nee, was? Sie ist eine Frau?
Jetzt kommt wieder der Punkt, wo du erstmal nach dem Alter fragst vom Fragesteller.
Ich habe mir extra so zwei 20, Eselsbrücke ja. gemacht mit zwei Fingern.
Ja, also diese Rechnung funktioniert natürlich nicht, wenn du 16 bist. Dann solltest du dich nicht mit einer 10-Jährigen sehen lassen und sagen,
gesellschaftlich
ja,
akzeptiert.
Und nicht sagen, ja, Moment mal, lass es mich dir mal vorrechnen, wie das funktioniert.
Nee. Eine 16-Jährige durch 2, 18.
Durch 2 ist doch nicht 18, ist 8.
8 plus 2. 7.
Plus 7?
Ja.
8 plus 7, 15. Ja. Ach so, durch 2 plus
Merkst
7.
Merkst du was? Gut, also es ist gesellschaftlich akzeptiert, aber das heißt ja noch lange gar nichts. Ne? Das heißt ja noch nicht, dass es nicht auch funktionieren kann. Ich sage aber auch, das funktioniert auch nicht. Du bist 22, du bist entweder gerade im Berufsleben seit ein paar wenigen Jahren oder du bist noch gar nicht da, du bist vielleicht noch Student oder du kommst erst noch rein. So, da hast du noch alle Sachen, die man so im Erwachsenenleben getan hat, hast du noch nicht gemacht. Darüber kannst du noch gar nicht sprechen und so weiter. Und auf der anderen Seite weiß er wahrscheinlich auch nicht richtig, was er mit dir reden soll. Also ihr sprecht ja nicht mal die gleiche Sprache.
Eben. Ich finde es nicht schlimm, da eine Beziehung zu haben, aber du solltest ohne Illusionen daran gehen. Wie gesagt, er ist Italiener. Du bist wahrscheinlich eine kleine blonde Deutsche. Das ist eine Geschichte, die wir schon oft erzählt haben und von unseren Müttern und Vätern erzählt bekommen haben. Italien, Deutschland verbindet natürlich auch eine innige Freundschaft, Partnerschaft in verschiedenen Phasen, dunklen Phasen unserer Geschichte. Darauf wird er sich hauptsächlich beziehen. Darauf wird diese, ich glaube, dass diese Beziehung basiert auf der Achse Berlin-Rom. Und du darfst dir aber keine Illusionen machen. Du wirst nicht die einzige Frau sein, mit der er das abzieht, denn Männer in diesem Alter, die so eine jungen Frauen haben, die wissen einfach, dass es gerade jetzt für Spaß für zwischendurch, das 40, vielleicht Midlife-Crisis, kann er nochmal so ein junges Ding haben. Ich sag mal, die Pasta wird er sich bei einer anderen Frau machen lassen.
Was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass du ja vielleicht gar nicht deine Liebe des Lebens gerade suchst. Und dann muss ich sagen, ey, why not? Wenn du jetzt gerade Spaß hast mit dem, es geht ja bei diesen Fragen, ob es akzeptiert ist oder ob die Gesellschaft und so weiter, geht's ja nur darum, ob du dann irgendwie ihn heiratest und dann für immer mit ihm zusammenbleibst. Da, das kannst du natürlich auch machen, aber da wirst du natürlich häufiger mal gefragt, ob das denn sein muss, dann so einen alten Typen zu haben. Aber wenn du mal zu einem Italienurlaub, ich meine, der wird dir ja wahrscheinlich seine Villa irgendwie zur Verfügung stellen, dann gehst du da vorbei, trinkst ein bisschen Olivenöl und hast deinen Spaß mit ihm und fährst wieder nach Hause. Lass dich nur nicht schwängern.
Nee. Genau.
Und dann kannst du unheimlich viel wahrscheinlich von ihm lernen. Nicht nur, was Sex angeht, sondern auch, was Lebenserfahrung angeht.
Ja, es gibt vielleicht einen Mann in Italien, von dem du dich nicht ficken lassen solltest, und das ist der Papst. Darüber hinaus, selbst Kardinäle, finde ich, sollten kein Tabu sein. Ist das völlig okay, aber sie schreibt halt, sie ist schon ein bisschen verliebt. Und damit ist eigentlich vorprogrammiert, dass sie hier das erste Mal richtig aufs Maul fliegen wird in ihrem Leben. Wahrscheinlich denkt sie schon dran, dahin zu ziehen, ans Tote Meer. Nee, was ist da, der komische See, Ariasee? Nee, Gardasee.
Gardasee.
Da wird sie hin an den Gardasee ziehen und ihren Eltern nichts davon sagen. Und ihre Eltern haben, wenn sie sagen, ey, der Typ ist nichts für dich, vollkommen recht.
Und ich glaube, es gibt keinen Fall in der Geschichte, wo es eine schlechte Idee war, was mit einem alten, reichen Italiener irgendwie anzufangen. Insofern, mach das ruhig. Und der Papst wohnt nicht in Italien.
Ja, jetzt hast du es so formuliert, dass, dass, also du hast natürlich grundsätzlich recht, aber so wie du es formuliert hast,
also, wir kommen zur nächsten Frage.
Bist du bereit, ja?
Ja.
Liebe Barone Lingschpausen, vor 4 Monaten habe ich ein Baby bekommen und bin mit meiner kleinen Familie super glücklich. Ich bin auch schon seit, Achtung Lars, 8 Jahren mit meinem Freund zusammen und das Baby war mehr oder weniger geplant. Ich habe selbstverständlich vor, mit meinem Partner alt zu werden, aber natürlich gibt es für die ewige Liebe keine Garantie. Ich selbst bin bei einer Affäre mit einem türkischen Geschäftsmann entstanden und meine, sorry, was soll das für ein Geschäft gewesen sein? Und meine Mama hatte immer wechselnde Beziehungen. Einige ihrer Partner hätten sich wohl weggewünscht, andere haben sich nervigerweise als Vater aufgespielt und einer ist tatsächlich ein Vater für mich geworden und hat mich vor ein paar Jahren sogar noch adoptiert. Nun zur Frage, könntet ihr euch eine Beziehung mit einer Frau vorstellen, die bereits ein Kind hat? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal eine Mama gedatet? Wie perfekt müsste eine Frau sein, damit ihr das Geplärr und Gezäter ihres Blags, das für sie ohnehin immer an erster Stelle stehen würde, hinnehmen würdet? Möchtet ihr vielleicht selbst mal Kinder haben und fändet es unromantisch, wenn eure Partnerin diese Erfahrung vor euch schon mit einem anderen Mann durchlebt hätte? Oder wollt ihr vielleicht keine Kinder und wärt froh, eine Frau zu haben, die euch nicht dazu drängt, weil das Thema für sie erstmal durch ist? Viele Grüße von eurer treuen Hörerin.
Es wäre natürlich schon ganz gut, wenn man hier irgendwie einen Experten am Tisch sitzen hätte, der so eine Erfahrung schon mal durchgemacht hat.
Ja,
ja, aber da das jetzt nicht der also
da weiß ich jetzt, also jetzt mal jetzt ins Hypothetische gesprochen, was würde das denn bedeuten? Wir kommen langsam überhaupt in das Alter, also wenn man jetzt 20 ist und gleichaltrige Frauen datet oder in etwa Frauen datet im ähnlichen Alter, ist die Prozentzahl von Frauen, die da schon Kinder haben, relativ gering. Inzwischen sind wir beide fast 30. Das heißt, die Frauen, die um uns rum sind, sind in gebärfreudigem Alter, nicht nur fähig, dass man mit ein bisschen Drängen da schon was rauszwecken könnte, sondern sie wollen vielleicht sogar schon Kinder haben. Sprich, auf dem freien Markt, ja, gibt es kaum noch. Entschuldigung, Glas hat mir gerade ein bisschen Kokain verabreicht.
Ja.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt.
Ja, doch, so
hört sich das an. Echt nicht. Richtig schlecht. Na gut. Das heißt, es wird immer mehr Frauen geben, die schon Kinder haben. Man kommt gar nicht mehr drum rum. Und auch dieser Begriff MILF wird immer so assoziiert mit, ja, die ist dann schon aufgrund dieses American Pie Dings mit Stiflers Mom. Das ist irgendwie die Mutter von einem erwachsenen Freund oder so. Ich kann nur sagen, ich ficke hauptsächlich MILFs unter 30. Ja? Im Beisein des Kindes oft.
Ja, schon mal geschehen?
Ja, klar.
Auch im Beisein des Kindes?
Nein, das nicht. Aber
des Babys?
Ist schon mal reingekommen.
Echt?
Ja.
Schon erwischt?
Ja.
Und was sagt man? Was ist?
Ja, schlaf weiter. Also habe ich zu der Frau dann gesagt, ja, zur Mutter. Dann ist sie einfach zurück ins Bett gegangen. Ich kann mir das schon vorstellen, tatsächlich. Da muss es halt passen mit der Frau, dass man über diese quasi etwas humanere Art der Behinderung hinweg sieht. Aber man ist dann natürlich auch mega unflexibel, ne? Also gerade wenn du als alleinerziehender Mann, also wenn man versucht, sich selbst zu erziehen, wird man ganz schön eingeschränkt eben durch diesen Alltag, den so eine Frau hat. Denn die muss ja, weiß ich nicht, alle 8 Stunden die Windeln wechseln, weil die wieder voll sind, vollgeschissen sind. Du, weiß ich nicht, manche stillen noch, manche wieder. Ich glaube, man stillt bis zum 5. oder 6. Lebensjahr ja auch das Kind. Man muss ständig auf den Spielplatz gehen.
Ich weiß es tatsächlich. Ja, deswegen habe ich nicht sofort gelacht.
Ich habe gemerkt, dass der Gag komplett ins Leere, einfach ins Unwissen reingestochen hat. Wow. Das ist halt schon, also da muss man bereit sein für viele Kompromisse. Und dann kann man das durchaus auf sich nehmen. Aber klar, solange man kann, sollte man natürlich sich fernhalten von Frauen, die schon Kinder haben.
Und sobald man nicht mehr kann, einfach schön reinstürzen ins Verderben. Ja, also ich habe da ja, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt gar keine Erfahrung mitgemacht. Ich kann da nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich muss auch sagen, dass es für mich eher schwierig wäre. Das soll jetzt niemanden irgendwie demotivieren, denn es gibt ja genug Leute, für die es nicht schwierig ist und dann ist es überhaupt kein Problem. Bei mir ist es schon, also wenn ich früher in meiner Tinder-Zeit dann auch irgendwie immer gesehen hat, uns gibt's nur zu zweit, so habe ich straight schon aus Prinzip einfach immer weggewischt, weil ich auch schon so diese komische Mutti-Einstellung nicht mag. Und da sind wir auch wieder so bei den unterschiedlichen Lebensphasen. Ich werde ja auch in diese Lebensphase kommen, wo Kinder das Wichtigste sind, weil ich nämlich definitiv Kinder haben möchte. Und du kommst dann einfach natürlich auch in diese Phase, Eltern zu sein, ein Vater zu sein und nicht mehr Lars, der geile Stecher von nebenan, sondern eben der Papa.
Der geile Stecher von seinen Kindern, ja.
Genau. N24. Also,
der ist zwar pädophil, aber die Kinder haben alle gesagt, der ist richtig gut im Bett.
Ich dachte, du meinst, dass ich meine Kinder abgestochen habe.
Ach so, nee, ist es pädophil, wenn die Kinder auch kommen? Ja. Auch, ne? Ja.
So, ich distanziere mich von allem, was Andreas Links generell sagt.
Ich auch.
Ja, deswegen, also man ist dann in einer Lebensphase irgendwann, wenn du Vater bist. Im Moment bin ich's nicht und deswegen ist dann die Mutter in einer ganz anderen Lebensphase. Ja. Sie hat eben den ganzen Tag nichts anderes im Kopf als ihr Kind. So ist es nun mal in den allermeisten Fällen und in vielen Fällen noch so sehr viel schlimmer, weil sie dann wirklich ihr ganzes Leben aufgeben und eigentlich nur noch fürs Kind da sind. Und ich würde fast sagen, es ist Großteil der Mütter verhalten sich so. Ja. Also es ist ja schön, wenn einige, beziehungsweise es ist ja schon eine Seltenheit, wenn einige es schaffen, irgendwie trotzdem noch sie selbst zu bleiben und auch noch irgendwie andere Interessen zu haben als nur das Kind. Aber in den allermeisten Fällen ist es nun mal so. Und das ist nun mal gerade nichts für mich. Und ich hätte schon auch ein Problem damit, dann ein Kind mit großzuziehen, das ich erst quasi mit 8 oder so kennengelernt habe. Hm. Wenn es jetzt ein Säugling ist oder so, ist es eigentlich Wurst oder 1, 2, 3 Jahre, dann ist es, glaube ich, dass es jetzt nicht problematisch ist. Bei allem anderen ginge wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie dann jetzt den Partner fürs Leben findet, dann geht das schon. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da suche ich auf Tinder danach.
Nee, ich hatte es auch schon mal, dass ich dann ein Date hatte und ich wusste, sie hat schon ein Kind und es dann am Vortag nochmal hieß, ja, wo treffen wir uns? Ja, du weißt schon, dass wir zu zweit kommen. Und dann dachte ich, oh Gott, bringt sie ihren Ex-Freund mit? Mega unangenehm. Aber es war dann in der Tat das Kind. Das ist natürlich eine komplett ungewohnte Situation, wie du halt sagst. Man steht immer an zweiter Stelle. Aber gut, das steht die Frau bei mir meist auch immer. Deswegen war das auch nicht ungewöhnlich. Was natürlich, wie gesagt, ein Problem ist, man ist komplett unflexibel, man braucht immer Babysitter, um irgendwas zu machen, das macht es schwierig, man muss Mittagsschlaf, dann muss man vielleicht mittags wieder zu Hause sein, um das kleine Ding hinzulegen, man kriegt eigentlich erst nach dem letzten Babybrei den ersten Blowjob, das ist schon nicht so einfach.
Ist dann besser flutscht oder was?
Ach so. Nee, weil okay, das Kind ja, dann ja, ins Bett muss, oh Gott.
distanziere mich von allem, was hier gesagt wird, generell.
Und wird vom Babyphone unterbrochen. Nee, das ist...
nach jedem Halbsatz eigentlich den gleichen Gag nochmal bringen könnte. Mit, ja, finde ich auch. Aber es ist machbar, ihr Lieben. Und ja. Was war eigentlich ihre Situation? Sie hat schon ein Kind oder was?
Ja, sie wurde halt, also ihre Mutter war eine Schlampe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat mit irgendwelchen türkischen Geschäftsmännern rumgevögelt. Und da ist sie entstanden, ne?
Okay.
Und dementsprechend das dazu. Aber ja, es kann funktionieren.
Für mich keine Schlampe, ja?
Nee, sie nicht, aber ihre Mutter halt. Also ich würde sie gar nicht persönlich angreifen. Ja, also das ist, wie gesagt, man muss da bereit für sein und das Wissen, dass man eben nie an erster Stelle steht. Wir gehen in die Medizinrichtung. Hallo lieber Gag-Reflex-Podcast. Betreff ist PCO-Syndrom und Selbstwert, ein haariges Problem. Get ready, Lars. Neulich hattet ihr das Thema Unfruchtbarkeit, was mich dazu ermutigt hat, mich auch mit meinem Problem an euch zu wenden. Das ist wahrscheinlich 10 Folgen her schon, aber ey. Was
mich dazu veranlasst hat, mich auch zu kastrieren.
Ach stimmt, das war das, ja. Mein Problem weist jedoch andere Facetten auf als das der anderen Hörerin. Und zwar habe ich das PCO-Syndrom, also zu viele männliche Hormone. Das ist bei mir angeboren. Zum einen sagte mir eine Gynäkologin, dass ich eventuell Schwierigkeiten beim Schwangerwerden haben könnte und möglicherweise sogar nie schwanger werde. Dies wird sich aber erst herausstellen, wenn ich irgendwann versuche, schwanger zu werden. Ich frage mich jetzt schon eine Weile, ob und wenn ja, an welchem Punkt ich moralisch dazu verpflichtet bin, einem möglichen Partner von meiner eventuellen Unfruchtbarkeit zu erzählen. Irgendwie sind alle Szenarien, die ich mir dazu vorstellen kann, sagen wir mal, awkward. Du Schatz, es könnte sein, also vielleicht, eventuell kann ich nicht schwanger werden, aber vielleicht gibt es auch gar keine Probleme und ich habe dir das jetzt ganz umsonst erzählt. Aha, ja, okay, aber ich will sowieso keine Kinder mit dir. Oh, danke. Am liebsten werde ich niemandem davon erzählen, denn zweitens wirkt sich die Krankheit so aus, dass ich zum Teil männliche Behaarung habe. Was lese ich ja eigentlich vor, ey?
Ja, mach das,
also
das
ist
Medizin, verdammt.
Dr. Lingisch. Also recht üppige Schambehaarung und schwarze Haare um die Brustwarzen herum und am Kinn, obwohl ich ansonsten blond bin. Bisher ist das, glaube ich, noch nie jemandem aufgefallen, denn ich zupfe fast jeden Tag bis zu 10 Barthaare aus meinem Kinn und achte bei meiner äußerst seltenen Verabredung mit Männern immer penibel darauf, dass mein Körper haarfrei ist. Dennoch habe ich immer Angst, dass ich ein Haar übersehen habe und es dann sowieso jemand bemerkt, da mein Selbstwertgefühl deswegen sowieso schon im Keller ist. Als wäre ich keine richtige Frau, sondern nur fast. Also wenn ich nicht jeden Tag zupfen würde, hätte ich vermutlich einen schwarzen Kinnbart. Die Tatsache, dass mein blondes, einstweilendes Haar durch die Hormone immer dünner wird, hilft auch nicht gerade. Ich fühle mich, als wäre ich ein Mängelexemplar, das man eigentlich niemandem guten Gewissens anbieten kann und das ich vielleicht zu Recht nicht fortpflanzen kann zum Wohle der Menschheit. Glücklicherweise habe ich zumindest trotz der Krankheit eine recht weibliche, zierliche Figur und deshalb würde der Testosteronüberschuss nur Leuten auffallen, die sich damit auskennen und die genau hinschauen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Männer eigentlich vorwarnen müsste, da ich diese Vorstellung aber furchtbar finde, weil ich instinktiv Kontakt zu Männern, obwohl ich eigentlich wirklich gerne eine Beziehung hätte oder zumindest endlich mal wieder ordentlich durchgefickt werden würde. Ich würde mich über ein paar aufbauende Worte von euch freuen. Mich würde auch interessieren, wie ihr es fändet, wenn ihr erfahren würdet, dass eure Partnerin sich jeden Tag die Bart- und Brusthaare zupfen müssen. Könntet ihr so eine Frau noch attraktiv finden, wenn sie ansonsten durchschnittlich schön ist? Und die Sache mit der vielleicht Unfruchtbarkeit, bis zu welchem Punkt in einer Beziehung würdet ihr sowas wissen wollen?
Also das ist ja ein Syndrom, zu viele männliche Hormone, das ich auch manchmal gerne hätte. Ein paar Barthaare mehr würden mir sicherlich nicht schaden oder ein paar mehr Muskeln. Ich glaube, bin kein Testosteronmonster, sagen wir es mal so.
Du lachst, aber ich werde oft darauf angesprochen, was mit dir ist.
Ist der gerade in der Transitphase? Transitphase. Ja, also hier nochmal der Disclaimer, den wir alle paar Folgen mal machen. Wenn man ernsthafte psychische Probleme wegen medizinischer Probleme zum Beispiel hat, dann sollte man sich lieber an Experten wenden und nicht an die zwei dödeligsten Dödel im Umkreis von 100 Kilometern.
Bei rein körperlichen Problemen sind wir allerdings die Ansprechpartner nach
absolut
wie vor. Absolut. Angebrochen, ab an Gag-Reflex.
Du, wir wickeln da einmal kurz so ein Rattenkostüm um deinen Arm und dann wird der wieder heil. Also, liebe Jnajna, das ist ein, also ich stell's mir auch lustig vor, weil wenn ein Date zu lange geht, dann hat sie am Ende des Dates wieder einen Bart. Also vorm Date kurz zupfen, aber wenn ein Date zu lange geht, dann hat sie dann wieder einen Bart. Ist natürlich ein riesiges Problem, das gerade in unserer Gesellschaft, in der ja doch noch die Rollenbilder ganz klar irgendwie verteilt sind und die Frau hat keine Haare, der Mann hat Haare und so weiter. Und wenn das in irgendeiner Weise nicht passt, wenn der Mann keine Brustbehaarung hat, dann ist er kein Mann. Und wenn die Frau Beinhaare hat, dann ist sie widerlich und so. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit und ich verstehe auch, dass es dich belastet und dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast. Da solltest du aber einfach schauen, dass du damit klarkommst, mit Humor irgendwie umgehst, was du ja offensichtlich auch tust, indem du diesen Podcast hier anschreibst. Das ist schon mal der richtige Weg.
Ja, ich glaube, dass du da noch 20, 30 Jahre zu früh geboren bist. Ich glaube, wir entwickeln uns ja stetig in einer Gesellschaft mit behaarten Frauen. Ich glaube, dass das Rasieren von Frauen früher oder später der Vergangenheit angehört und wir wieder zu komplett vollbehaarten Frauen zurückkehren, wie das ja auch ursprünglich mal der Fall war in den Höhlen. Also jetzt nicht die Höhlen 2001, wo Bin Laden sich rumgetrieben hat, sondern halt zu Neandertaler-Zeiten. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Klar, du kannst jedes erste Date in ein Waxing-Studio verlegen. Das ist aber auf Dauer ein bisschen ungewöhnlich. Sonst hat Lars natürlich richtig das Recht, dass es so ein bisschen diese Lykanthropie ist, wie die Verwandlung zu einem Werwolf. Quasi, dass du abends da sitzt und wie bei einem Sketch, bei jedem Gegenschnitt, bei jedem Zurückschneiden auf die Frau hat sie immer mehr Haare im Gesicht. So wie aber auch ein bisschen dieser Loriot-Sketch, wo du nicht, du hast da glaube ich ein Haar. Ja,
Nudel.
Werden immer mehr, statt der Nudel, genau. Das ist alles ganz witzig, aber ich glaube, dass du da früher oder später wahrscheinlich lesbisch werden wirst.
Wieso?
Weil ich nicht sehe, dass es ein Mann akzeptieren kann, mittelfristig diese tagtägliche Verwandlung. Frauen akzeptieren das. Frauen sind toleranter, die nehmen dich, wie du bist, Männer nicht.
Gibt's da so Ratgeber, Ratschlagbücher, wie werde ich lesbisch in 10 Tagen? Nein, also ich glaube, es gibt ja unheimlich viele Männer, die auf behaarte Frauen stehen. Das nochmal nebenbei. Also das ist, glaube ich, fast schon nicht mal mehr nur eine Sparte, sondern es sind schon, glaube ich, auch viele Männer, die auf zumindest eine üppige Schambehaarung stehen und auf Achselhaare und so, dass sie das okay finden. Das gibt's schon viele. Also gerade alle über 50, 60-Jährigen sind da ja in einer Zeit geboren, wo das ja total geil war, ne? In den 70ern und so war ja Bush, war ja der Shit. Insofern, da findest du auf jeden Fall Abnehmer. Weiß ich nicht, gibt's da nicht? Also auch wenn die Hormone produziert werden, kann man doch da bestimmt die Wurzeln rausreißen, oder nicht? Also kann man das nicht in irgendeiner Weise operativ entfernen, wenn der das dann wirklich so zu schaffen macht, was ich verstehen kann? Kann man doch da mal über irgendwelche Laserdinger? Ich kenne mich da nicht aus, aber es müsste doch da irgendwelche Lösungen geben. Ob ich selbst ein Problem damit hätte, das kann ich ja auch ganz ehrlich sagen, ja, weil ich mag das nicht so gerne. Also du müsstest dich vorher rasieren, also so, weil ich nun wirklich nicht auf Haare stehe, also nirgendwo. Und deswegen hätte ich da...
Kopf auch nicht, ne? Freundin hat ja auch komplett Glatze. Ne? Ja. Auch keine Augenbrauen und so, du magst das ja richtig.
Ja, ich will halt nicht, dass die Frau mehr Haare hat als ich und ich habe schon nur noch sehr wenige Haare und es wird von Tag zu Tag weniger. Also vielleicht kann ich auch deine Haare, die du dir beim Lasern rausmachen lässt, auf meine Stirn wieder einpflanzen, das wäre ganz nett. Ich suche gerade noch nach Spendern. Nee, also ich stehe nicht drauf. Ich fände, also es wäre natürlich ein Problem für mich. Gerade in der Brust und so, das ist natürlich weird, deswegen wäre das ein Problem für mich.
Ja, was hat sie geschrieben, dass sie aus den Brustwarzen rauskommen oder
ja, so? Ja, so ringsrum, das habe ich auch, so ein Kranz von Haaren ringsrum. Gott. Also ich verstehe auch, wenn Frauen da das nicht geil finden, was ich da um meine als Brustbehaarung habe, kann ich auch völlig verstehen. Aber genauso kann ich das auch zurückgeben. Aber wenn man das rasieren kann, ist es ja nicht so schlimm. Von deiner Krankheit musst du eigentlich nur erzählen oder von deinem Syndrom musst du eigentlich nur erzählen, wenn du eine ernsthafte Beziehung mit jemandem planst. Ich glaube nicht, dass man sowas am ersten Date sagen muss.
Nein, du kannst ja eigentlich nur verlieren, wenn man ganz ehrlich ist. Weil es natürlich, gerade bei einem ersten Date, ist der Mann ja auch nicht irgendwie into you, sondern checkt auch erstmal, wie ist überhaupt die Lage. Und wenn du dann gleich mit so einem Vorschlaghammer um die Ecke kommst, dann wird kein Mann der Welt sagen, alles klar, weil das erste Date, man hat noch überhaupt keine Verbindung zu der Frau. Warum sollte man das auf sich nehmen? Da kann man sich auch gleich mit einer Mutter treffen, die wenigstens dann glatt rasiert ist. Also das ist eigentlich was man nur anvertrauen sollte, wenn man wirklich schon ein bisschen weiter ist und der Mann irgendwie was für dich empfindet, dass er sagt, alles klar, jetzt kommt die Nummer und dann sagt, ey, weißt du was? Wir haben uns jetzt 3-4 Mal gesehen, ich mag dich ganz gern, aber dass du mir die Scheiße vorenthalten hast, werde ich dir nie verzeihen. Tschüss. Ja, da muss man einfach drauf hoffen, dass der Mann irgendwas schon entwickelt hat, dass er damit umgehen kann.
Aber du bist auch überhaupt nicht dazu verpflichtet. Wenn ich auf dem ersten Date war, habe ich doch auch nicht gesagt, übrigens, ich habe Haarausfall, ne? Wahrscheinlich so die nächsten 10 Jahre habe ich eine Vollglatze. Und Brustbehaarung ist bei mir übrigens auch nun wirklich gar nicht ausgeprägt. Das wollte ich dir nur mal sagen. Und jetzt, Chin, ich heiße übrigens Lars.
Genau.
So, also, da bist du nicht zu verpflichtet.
Nein, du willst dich beim ersten Date so gut wie möglich verkaufen und dazu zählt halt bei dir nicht der Körper. Denn der wuchert zu, wie eine Hecke. Jeden Tag musst du raus und die Hecke schneiden. Ob du Bock hast oder nicht, ob es regnet, ob es schneit, du musst raus in den Garten und alles sauber machen.
Wobei, es gibt doch so Leute, die sehr gerne Pickel ausdrücken, ne? Dann gibt es doch bestimmt auch viele Fetischleute, die gerne mit einer Pinzette dir die Haare aus dem Kinn reißen. Also du musst einfach einen kranken Typen bestimmt in der Gag-Reflex-Community gibt es einen, der darauf stehen würde, quasi rufen, der bezahlt dich wahrscheinlich auch dafür, dann kommt er einmal die Woche vorbei und zupft dir jedes Haar aus der Brust.
Ja, oh, zupft es. stimmt, das wäre natürlich die Idealsituation, jemanden zu finden, der das quasi nicht nur duldet, sondern embraced, Dann ist schon fast die Frage, ob du dich so wohl damit fühlst mit deinem Hormonüberschuss wie er. Das wäre natürlich die Idealsituation. Auf der anderen Seite, will man wirklich so einen Mann haben, hat man nicht schon genug Probleme, als noch einen widerwärtigen Freak, der das auch noch liebt, dir die Haare auszuzupfen?
Nee, das ist ja nur ein Angestellter. Der ist ja nicht ihr Freund, sondern ist nur ein Angestellter. Ach so. Der kommt einmal die Woche vorbei und zahlt sogar dafür. Also ein Angestellter, der Geld dafür zahlt, dass er arbeiten darf. So jemanden habe ich mir für sie ausgedacht.
Okay. Gut, das kann ich mir schon eher vorstellen. Das macht es jetzt realistischer.
Oder
wenn ein Arbeitsvertrag läuft, dann ist das ja okay.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass ihr Bartwuchs ja wahrscheinlich auch nicht geil ist. Es ist ja wahrscheinlich eher so ein Lars-Erik-Paulsen-Bartwuchs, wo dann an der einen oder anderen Stelle oder so ein Andreas Lynch eigentlich auch, ne? Ich brauche mich da gar nicht unter den Scheffel zu stellen. Nee. Du hast jetzt auch nicht den geilsten Vollbart.
Ja, ich merke schon, dass du dich nicht zweimal knocken kannst in einem Podcast, ohne mich mit runterzuziehen. War wieder klar.
Also komm mal mit runter, halt mal kurz die Luft an. Ich zieh dich mal ins Moloch, in die Scheiße rein. Also so wie wir beide so einen ungeilen Haarwuchs haben, das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass du ja wahrscheinlich noch schlechteren Haarwuchs hast. Mhm. Also vielleicht mal eher All-In gehen und so Bartwuchsmittel kaufen und so ein Bartöl kaufen, dass du einen richtig schönen ausgeprägten Vollbart bekommst. Und dann stehen da wahrscheinlich wieder mehr Leute drauf. So eine, wie heißt sie hier, die Eurovision?
Eine Lesbe wird da draufstehen.
Conchita Wurst. Conchita Wurst.
Ja.
Sowas in die Richtung, könntest du ja mal angehen.
Ja, aber im Endeffekt wirst du dann lesbisch.
Und AIDS krank. Offensichtlich.
AIDS, ist das noch ein Ding? Hatten wir in den ersten 10 Folgen, hatten wir noch AIDS-Fragen. Merkt man bei Gagreflex, dass AIDS komplett abnimmt auch, ne? Als Social Issue.
In Jahrzehnten werden Forscher den Verlauf von Themen beim Gagreflex-Podcast analysieren und werden dann auch gleichzeitig sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt.
Ja, es wird immer, irgendwann ist es schon, was ist es, edgy zu sagen, irgendwie, meine Freundin hat für mich gekocht. Wenn wir in 10 Folgen, werden wir das nicht mehr sagen können, ohne das heißt, wie
arbeitet. Dann ist jetzt schon ein bisschen edgy, muss ich sagen.
Wenn es jetzt edgy, wenn es irgendwann heißt, keine Ahnung, Andreas Lynch soll den Bambi moderieren, dann graben die so alte Folgen aus, wo ich sage, Leute, das ist eine Woche her, dass wir die Folge rausgehauen haben. Wirklich.
Dieser schnelllebigen Zeit.
Ja, und nur weil ich gesagt habe, der Bambi ist eine Scheißveranstaltung, come on.
Übrigens,
du moderierst es, erfahre ich so?
Ja, eine Online-Ausgabe von Bambi. Nee, wenn du willst, können wir uns gerne über Feminismus unterhalten. Wenn du sagst, meine Freundin hat für mich gekocht, dann ist es durchaus sexistisch, weil sie ja nicht für dich gekocht hat, sondern sie hat ja wahrscheinlich dann für euch gekocht. Oder hat sie wirklich nur für dich alleine gekocht und hat nicht mitgegessen und zugeschaut?
Ja.
Okay, nächste Frage.
Welche Frage möchtest du haben? Eine Hodenfrage oder eine Philosophiefrage?
Philosophie.
Ja, dachte ich mir nämlich. Hallo werter Lars, hallo werter Andreas. Nach nun etlichen Folgen hochwertiger Unterhaltung durch euren Podcast habe ich, männlich 22 Lars, nun auch beschlossen, euch mein Problem ebenfalls zuzuschicken. Ausnahmsweise geht es dabei aber nicht mal um etwas Sexuelles. Ich habe vor nunmehr 2 Jahren mein Bachelorstudium in der Philosophie mit den Nebenfächern Politikwissenschaft und angewandter Informatik angefangen. Auf die ständige Fragerei nach dem, was macht man eigentlich damit, verweise ich immer großkotzig auf eine Studie im Spiegel. Nach der studierte Philosophen mit 2 Praktika in fachfremden Bereichen eine Arbeitslosenquote von 0,6% genießen. Nun neigt sich mein Studium so langsam dem Ende und nach meinem großen Rumgetöne mit Praktika habe ich natürlich bisher nicht mal eine einzige Bewerbung zu einem solchen verschickt. Nun also meine Frage an euch beiden Chamäleons der Arbeitswelt. In welchen Bereichen würdet ihr Praktika empfehlen? Und nein, Taxifahren kommt nicht in Frage, das mache ich ja schließlich noch den Rest meines Lebens. Habt ihr generell positive Erfahrungen mit Praktika gemacht oder seid ihr ohne das Kuscheln der Kaffeemaschine an den Zenit der im Showbusiness erreichbaren Branche gekommen?
Männlich, also 22. Erstmal, you must be fun at parties. Immer wenn jemand fragt, wieso du die 2 Sachen studierst, bringst du. So, da habe ich diese Spiegelstudie hier dabei.
0,6% Arbeitslosenquote.
Und so mit einem Edding noch unterstrichen. Ja. Textmarker ist vielleicht klüger als ein Edding. So, finde ich schon mal sehr bewundernswert, dass du 2 Fächer studierst und dann noch so doch fachfremde Fächer. Ich habe ja auch Politikwissenschaft und Economics studiert, da kann man sagen, das ist ganz schnell irgendwie in Richtung Volkswirtschaft und Politik und so, das passt ja irgendwie alles zusammen, wird auch häufig zusammen studiert, aber so komplett unterschiedliche Dinge, Respekt schon mal.
Und angewandte Informatik ist das zweite.
Ja, also absolut auch das der richtige Weg, muss man sagen, weil je besser du dich spezialisierst und dann auch noch gut in deinem Fach bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo einen Job finden wirst. Es wird irgendwo ein Politikbüro geben, die aber irgendwie Lobbyismus in Richtung Computer, Digital, Digitalisierung und sowas betreiben. Und da wirst du natürlich als erstes genommen mit Handkuss.
Ja, und Taxifahren und Informatik passt ja auch zusammen. Also mach doch eine Taxi-App, verdammt. Ja, das ist auch, das hat ja die Philosophie des Carsharings dahinter. Man kann da schon auch in diesem Bereich einiges machen. Politikwissenschaft sieht man ja bei Lars, dass es unweigerlich in den Medien führt, wenn man merkt, was man da eigentlich studiert hat. Philosophie trotzdem 0,6% Arbeitslosenquote erscheint mir
aber. Nein.
Also mit Praktika in zwei artfremden Bereichen, oder nicht?
Ich hatte es so verstanden, die Studie zeigt, wenn du zwei völlig fremde Sachen studierst, dann hast du 0,6.
Ah, oder? Ach so, okay.
Also bei Leuten, die zwei fachfremde Themen studieren, beträgt die Arbeitslosigkeit 0,6%, oder bin ich jetzt?
Nach der studierte Philosophen mit zwei Praktika in fachfremden Bereichen eine Arbeitslosenquote von 0,6% genießen. Also es geht darum, dass du Philosophie studiert hast und dann zwei Praktika in anderen Bereichen machst.
Einmal mehr ein Zeichen dafür, dass ich dir null zuhöre, wenn du Fragen vorliest.
Das ist richtig. Es sind aber auch oft sehr lange Fragen.
Ja, wirklich. Mach mal die Fragen ein bisschen kürzer. Das finde ich gut. Also die war ja jetzt ganz knackig, aber da wirklich dann anderthalb Minuten irgendwie, Andreas.
Das kann Lars nicht machen.
Geschichte zu hören, das kann ich nicht.
Ihr kennt ADHS, Lars.
Der kann nicht. Ja, wirklich. Eine Frage muss in 30, ein Problem muss auch in 30 Sekunden erklärt werden können, damit es ein Problem ist.
Ich hatte neulich ja auch eine Produktion außerhalb von Rocket Beans und dann gab es morgens auch immer eine Besprechung, wo die Dispo vorgelesen wurde und wirklich der schlechteste Leser im Raum hat immer die ganzen Sachen vorgelesen und es war echt immer so ein, okay, er liest das Factsheet vor und ich dachte so, warum liest er das denn? Er kann offensichtlich nicht richtig gut lesen. Warum traut er sich das immer zu? Dann muss das ständig korrigiert werden. So startet man unangenehm in den Tag. So fühle ich mich immer ein bisschen, wenn ich hier diese ellenlangen Mails vorlese.
Hätte ich nicht gedacht, dass Christian Rach nicht lesen kann.
und nein, kann er nicht. Also Philosophie, das erscheint mir doch sehr gering. 0,6%, vor allen Dingen auch mit dieser Einschränkung, ey, du kannst Philosophie studieren, aber sei sicher, dass du irgendwie rauskommst aus dem Gewerbe und woanders Praktika machst, denn wahrscheinlich hättest du auch direkt das Praktikum da woanders machen können und hättest auch den Job bekommen, weil wenn du studierst und dann machst du ein Praktikum in einem Reisebüro und dann stellen sie dich ein im Reisebüro, dann ist es auch nicht, weil du Philosophie studiert hast.
Ja, aber ich glaube dieser Studie schon, weil, glaube ich, Philosophen grundsätzlich eben nicht sehr engstirnig sind, was ihre Jobwahl dann auch angeht. Das heißt, sie studieren Philosophie meist, weil sie es einfach auch interessiert und sind dann offen für alles. Und dann gehen sie halt dahin, wo es einen Job gibt. Deswegen, und wenn du dann noch fachfremde Praktika machst und so, dann hast du gute Chancen.
Aber warum studiert man dann Philosophie? Sorry, da erfährst du doch nichts, was du nicht in drei langen Zugfahrten mit einem Audiobook von Sophies Welt irgendwie erfährst. Das reicht doch völlig.
David Precht.
Ja, das reicht doch völlig als Grundlage. Dann hast du noch die Synchronstimme von Jean Reno, der den Mann spielt bei Sophie Zweit. Dann weißt du alles über Philosophie.
Weißt du, genau das ist das Problem unserer Gesellschaft, lieber Andreas.
Ja.
Weil man sagt, man studiert etwas, um etwas zu wissen. Und dann meinst du damit, okay, du kannst einmal ein Hörbuch hören, dann weißt du alles, aber gerade bei Philosophie geht es doch nicht ums Wissen.
Ja, endlich wacht der Typ mal auf.
Ja. Eben, da musst du deinen Kopf für öffnen, für neue Gedanken, damit du auf Fachgebiete, Themengebiete, andere Blickwinkel eröffnen kannst. Das ist Philosophie und das ist auch damals bei Politik. Ich weiß doch nichts über Politik. Wenn ich bei Wer wird Millionär sitzen würde, keine Politikfrage, würde ich aus dem Studio rennen und zwar so schnell, wie es nur geht, weil man sich da nur blamieren kann. Da habe ich dann auch wirklich immer nur so reingepresst. Man musste natürlich irgendwann mal lernen, wer wählt in wen in Deutschland, in den USA, was weiß ich, wie ist das Parteiensystem in Großbritannien, weiß ich alles gar nicht mehr. Habe ich einen Tag vorher irgendwie mehr reingepaukt, habe dann irgendwie eine 3 bekommen und das war's. Und hauptsächlich geht es darum, irgendwie politische Prozesse zu verstehen und ein bisschen das dahinter zu verstehen. Deswegen ist Philosophie ein richtig gutes Studienfach, finde ich.
Aber sollte man nicht was studieren, was einen wirklich auch danach in einen Beruf bringt? Also ich meine, das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Es gibt halt Studiengänge, wo du sagst, das studiere ich jetzt, da eigne ich mir Wissen an und gehe dann unmittelbar in diesen Anwendungsbereich auch eigentlich. Und dann gibt's halt so Studienfächer,
ja,
wo man halt, ja. Also ich bin halt eher jemand von einem pragmatischen Ansatz.
Das ist für mich auch kein Studium, das ist für mich eine theoretische Ausbildung. So Medizin und so, die wissen ganz genau, die werden irgendwie, das ist eine Ausbildung, ja. Eine verlängerte und theoretische und akademische Ausbildung. Aber so andere Gesellschaftswissenschaften, die ja oft irgendwie belächelt werden, und was ist denn das, wer studiert denn so einen Scheiß, sind für mich die wahren akademischen Studienfächer, weil du damit wirklich studierst, damit setzt dich viel tiefer mit, breiter mit Sachen auseinander, als jetzt wirklich ein BWL-Studium, das du wirklich nur quasi als Ausbildung siehst, um CEO von irgendwo zu werden. Das ist doch so.
Ja, aber dann sollte man schon sagen, okay, ich leiste mir eine Ausbildung, /Studium, die wirklich mich in einen Job führt, und mach dann noch was, was ich wirklich als Geisteswissenschaft ansehe, in einer Branche, die mich interessiert. Also ich finde es dann auch ein bisschen ignorant zu sagen, ich studiere Philosophie. Weil als was arbeitest du denn wirklich als Philosoph heutzutage?
Du bist ja nicht unbedingt ein Philosoph.
Doch, ich stelle mir vor, dass du am Ende nach 3 Jahren Lust wandelst. Ja, dann bin ich da mal 3 Monate Lust gewandelt, dann war das auch nichts mehr. Dann stand ich nicht mehr hinter der Philosophie von dieser Firma. Dann bin ich da nach Weimar gezogen. Dann habe ich ein bisschen Schiller gelesen. Dann war mir das auch zu blöd. Das ist für mich das Leben von einem Philosoph.
Wenn du fertig studiert hast, musst du erstmal eine Pilgerfahrt nach Athen machen und kriegst dann da irgendwie von Odysseus Wasser, von Poseidon Wasser ins Gesicht gespritzt, und dann bist du Philosoph, ja?
Ja.
Dann musst du noch irgendwas in Stein meißeln, und dann hast du die Ausbildung abgeschlossen. Nein, also Philosophen können ja überall arbeiten. Florentin Will hat zwar nicht zu Ende studiert, nur ein paar Semester, aber du siehst ja anhand von Florentin Will, wie er sich mit den Dingen auseinandersetzt. Also hat ihn das quasi gut geprägt und ausgebildet, um Moderator und Geschichtenerzähler zu sein. So, wenn jetzt jemand politischer Berater ist, zum Beispiel in irgendwelchen Ethikräten oder so, ist er natürlich auch wunderbar aufgehoben in einem Studiengang Philosophie. Oder auch, es gibt ja auch in der Wirtschaft viele Bereiche, im Personal oder Marketing oder so, wo Philosophie auch sehr viele wichtige neue Denkanstöße geben kann.
Ja, aber also da finde ich, ist Wirtschaft und Ethik sind in den seltensten Fällen zu vereinbaren. Ja. Aber ich meine, für den kleinen Prozentteil der Bevölkerung, der vielleicht beim Internetfernsehen moderiert oder vielleicht noch irgendwann mal eine Kolumne in der Zeit schreibt, das sind ja vielleicht 2 von, weiß ich nicht, abertausenden Philosophiestudenten. Es gibt doch jetzt in der Praxis nicht wirklich große Anwendungsgebiete, wo man sagt, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, da müssen wir mal unseren Philosophen zu Rate ziehen, was der da denkt.
Wir werden euch nun dazu auffordern, alle, die jetzt mal Philosophie studiert haben, und jetzt, vielleicht sind ja 1, 2, 3 Leute dabei, und jetzt in einem Job sind, schreibt uns mal mail@gagreflexpodcast.de, wo ihr jetzt gerade arbeitet, wo ihr vielleicht schon gearbeitet habt nach eurem Studium, und dann lesen wir das hier mal vor, die Anwendungsgebiete der Philosophen. Nächste Frage. Oder hatte er eigentlich eine Frage?
Ja, eigentlich wollte er, dass wir über unsere Praktika erzählen, aber...
Ach ja. Naja, das finde ich aber schon ganz entscheidend. Also gerade, wenn du nicht Medizin studierst, weil wenn du Medizin studierst, weißt du sowieso, du wirst Arzt, gehst in eine Richtung, Physiker ist auch oft irgendwie zumindest klar, aber bei diesen Fächern, die ja zu Recht auch irgendwie belächelt werden, teilweise geisteswissenschaftliche Fächer wie Politik und so, musst du einfach zwingend Praktika machen, weil du mit einem Politikstudiumabschluss erstmal gar nicht weißt, was du machen. Du kannst natürlich in der Uni bleiben oder so, oder was weiß ich, Politiklehrer oder sowas dann doch machen. Aber für alle anderen Aufgabengebiete, von denen es einige gibt auf dieser Welt, da weißt du nicht Bescheid von. Deswegen musst du da schon früh anfangen, Praktika zu machen, wenn du Philosophie studierst, um zu gucken, wo du denn diese Sachen wirklich anwenden kannst. Sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch im Politikstudium dann irgendwann Praktika gemacht, und zwar wusste ich will in die Medien, und habe eben Praktikum in der Zeitung gemacht, im Radio gemacht und im Regionalfernsehen gemacht. Also diese klassische 3-Schritt der Medien, alles mal ausprobiert und alles mal angeschaut. Und dann wusste ich, ey, ich kann Politik studieren, werde aber kein Politiker, sondern werde in die Medien gehen, und hier bin ich.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass viele Philosophen ja eben auch andere Sachen studiert haben, sei es Mathematik, sei es irgendwie Literatur, sei es wie bei Sokrates Pädophilie oder so. Das sind ja oft auch andere Branchen und Themengebiete, die sich dann auch angeeignet haben, um darüber auch zu philosophieren. Von daher ist das gar nicht so ungewöhnlich. Ich hab nur Praktika in den Medien auch gemacht tatsächlich.
Ja. Gut, du hast Journalismus studiert, ne?
Ja, ja.
Das ist ja auch schon sehr klar, ne? Genau, da ist ja klar, ja, in welche Richtung es gehen soll.
Ja.
Aber gerade bei Philosophie und Politik und was weiß ich, ja gut, da gibt's schon einige Fächer, wo man wahrscheinlich lieber mal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln sollte, um sich spezialisieren zu können.
So.
Hast du das eigentlich doppelt gecheckt mit Sokrates und seiner Pädophilie oder könnte hier bald der Anwalt von Sokrates uns einen Brief schreiben?
Der Anwalt von Sokrates, es war natürlich eine Anspielung darauf, dass Sokrates zu Unrecht ja im Knast saß, weil es hieß, er würde die Jugend verführen und sein Schüler Platon ja dann zu ihm ins Gefängnis kam und seine Lehren aufgenommen hat. So würde ich das gerne hier im Gagreflex-Podcast belassen. Übrigens auch nachzulesen, ganz interessant, in der Apologie des Sokrates, ja, für die, die da interessiert sind. Danke. Die Bibliothek ist jetzt geschlossen, ja? Zuerst will ich mich, männlich 21, bei euch beiden für die vielen Stunden Ekel und Fremdscham bedanken, die ich diesen besonders schönen Sommer am Strand genossen habe, Mail vom September. Damit komme ich auch schon zum Thema, denn vom Hauttyp her gleiche ich Lars und bekomme meistens schon Mitte März den ersten Sonnenbrand. Auch Sonnencreme Faktor 50 hilft nur bedingt. Nun machte ich nach einem heißen Tag am Meer und dem damit verbundenen knallroten Körper beim Masturbieren eine erstaunliche Entdeckung. Sperma hilft gegen Sonnenbrand.
Oh, come on.
Am Abend sah ich dank der Badehose aus wie eine Österreich-Flagge. Mein Oberkörper und Beine waren komplett verbrannt und weil ich so nicht mehr außer Haus gehen wollte, beschäftigte ich mich lieber mit mir selbst. Dabei kam ich auf meinen Bauch und das Wunder geschah. Auf sagenhafte Weise legten sich meine Lendensäfte wie ein Lindenblatt auf meine geschundene Haut. Genau die eine Stelle wurde sofort weiß, blieb auch die Tage darauf unversehrt, während der restliche Bauch einem Tier nach einem Waldbrand glich. Eine kritische Internetrecherche ergab, dass Sperma nicht nur gegen Sonnenbrand, sondern auch gegen Falten, Alzheimer, Depression und natürlich Krebs hilft. Dennoch zögere ich, meine biologische Zauberformel bei Sonnenbrand einzusetzen. Ein wenig eklig ist es ja schon. Bei Krebs würde ich es mir dann aber überlegen. Nun meine Frage, würdet ihr zwei euch quasi selbst heilen und wie schwer krank müsstet ihr dafür sein? Würdet ihr vielleicht sogar einem Freund in misslicher Lage helfen? Also sprachlich sehr, sehr schöne Bilder hat er da gezeichnet für uns.
Ja, ein echter Könner.
Also ich fasse nochmal zusammen. Sperma, das neue Allheilmittel in der Medizin. Es gab ja so verschiedene Phasen. Ne? Penicillin natürlich als eine zu nennen. Sauberes Trinkwasser würde ich da auch nochmal mit einführen, wo man sich gefragt hat, was passiert eigentlich, wenn wir nicht die vollgeschissene Plörre da aus dem Sumpf trinken, was ja die Medizin weit nach vorne gebracht hat. Und jetzt vielleicht Sperma als die dritte große Säule der Medizin.
Ich fand das so schön mit den, ob man auch Freunden aushelfen kann, dass man später dann irgendwie so Sperma-Partys veranstaltet und seine 8 besten Kumpel zu sich nach Hause holt, weil man einen Sonnenbrand hat und sagt, ey Leute, ich weiß, es ist unangenehm, aber bitte wichst auf mich.
Ist das noch ein Gangbang oder geht das schon als Heilstätte?
Ja. Das ist ja nur ein schmaler Grat zwischen Wichser und Dermatologe.
Also. Wir haben hier einen Notfall. Kann sich jemand schon mal anwichsen im Krankenhaus? Wir sind gleich da in 5 Minuten.
Oh Gott, und ich stelle mir auch vor, wenn seine Stelle da dann sofort weiß wurde, dann wusste doch jeder draußen Bescheid, was er gemacht hat. Aber wenn dann so ein paar Flecken auf dem Bauch noch weiß geworden sind, das glaube ich übrigens auch nicht. Also warum sollte denn die Haut da sofort verheilt und weiß werden? Also das ist doch offensichtlich ein Troll.
Wie du jetzt sofort ernst wirst. Naja, also das ist natürlich was für die Mythbusters, für die Mythbust-Offs, das mal zu checken, ob das wirklich passiert beim Masturbieren. Aber warum sollte nicht? Also das Sperma ja, ne, dass man für reine Haut sorgt und so, das wissen wir. Das denke ich immer wieder, wenn ich junge Pärchen sehe in der Stadt und das Mädel doch sehr reine Haut hat, dann denke ich, okay, gut, bei denen läuft's gut zu Hause. Das ist ja nichts Neues. aber hilft es auch gegen Sonnenbrand? Für dich ja durchaus interessant.
Kurze Pause. Mach mal hier kurz Stopp, damit wir das schon mal gesichert haben. Hier auf das Rote?
Auf Viereck. Nochmal speichern?
Tatsächlich bin ich ja der Junge mit den weißen Beinen. Ne? Also das ist ja einer der Sachen, die mir damals...
Spermalas!
Es ist ja der Running Gag. Ich wurde ja mal irgendwie als 12-Jähriger oder so auf dem Baggersee von einem 8-jährigen oder 5-jährigen Kind ausgelacht, der von Weitem gerufen hat, guck mal, Mama, da ist der Junge mit den weißen Beinen.
Really?
Das hat wirklich mein Selbstwertgefühl komplett zerstört. Und deswegen bin ich natürlich prädestiniert dazu, mal vielleicht auch zum Sperma zu greifen, weil ich als sehr weißer Dude natürlich auch ganz schnell mal einen Sonnenbrand bekomme und in meinem Leben wirklich schon die bitterbösesten Sonnenbrände gehabt habe und echt das immer ein bisschen zu stiefmütterlich angegangen bin mit Sonnencreme. Also ich sag mal so, die letzten 2 Jahre habe ich verstanden, ich bin einfach ein weißes Schwein und ich muss mich eincremen und zwar so dick, dass man hinterher nicht mehr weiß, ob ich die Sonnencremetube bin oder der Mensch. Und seitdem habe ich auch nicht mehr so doll Sonnenbrand. Aber wenn ich mal wieder so einen hab, ich schwöre dir, ich wichse mich an.
Das Problem geht dann los. Also ich hatte 2 Sonnenbrände, große Sonnenbrände in meinem Leben, die auch quasi als Peaks in meinem Lebensverlauf zu sehen
waren. Jahrhundertbrände. Brände. Der große Jahrhundertsonnenbrand von Andreas Link.
Wo wirklich ganze Sperma-Flugzeuge gekreist sind und monatelang Sperma abgeworfen haben über mir. Das eine, was...
Du hast so recht, das ist jetzt wirklich der nächste Schritt der Menschheit. Man wird später nicht mehr Waldbrände mit Wasser löschen, sondern mit tausenden Litern Sperma.
Ah, es wird, ja, gut. Das wird also kommen, die große Weiße wird nochmal kommen, auf uns herab blickt. Mad Max hat's prophezeit. Zweimal. Einmal Australien, ja, wo ja zu dem Zeitpunkt gab's noch das Ozonloch für die 6- bis 7-Jährigen, die jetzt reinschalten und sagen, hey, was war das denn? Ja, früher war das ein Riesending, bis es dann irgendwann zugewachsen ist, das Ozonloch. In Australien komplett einen Tag lang vor Silvester eben schon früh am Spot gewesen, mir sowas von die Füße verbrannt. Richtig rote Füße hatte ich da, sah aus wie so ein fucking Truthahn, mit roten Socken noch zusätzlich an. Richtig schlimm, aber richtig ekelhafte Fotos gibt's davon. Und der zweite Sonnenbrand, oder einer, war jetzt auch in Barcelona dieses Jahr, wo ich auch extreme Sonneneinstrahlung, lange nicht mehr in der Sonne gewesen, natürlich nicht eingecremt, weil als Mann cremst du dich natürlich auch ungern selbst am Rücken ein und so. Es war ein Männertrip mit Gunnar und Ilias. Da fässt sich keiner an, ne? Also Ias geht's ja schon religiös nicht. Der wird nur auf den Mund geküsst, aber sonst nichts weiter eingerieben. Und das fragt man halt nicht groß. Und da kommt nämlich das nächste Problem, weil was ist, wenn du auf dem Rücken einen Sonnenbrand hast, was man ja oft hat, dann brauchst du einen guten, geladenen Freund.
Oder einen sehr flexiblen Penis,
den
du irgendwie so einmal unten rum nach hinten hochrollst.
Aber stell mal vor, weißt du, wenn man jetzt irgendwie so am Strand so diese Szenen beobachtet, so Freundin reibt den Rücken ein, irgendwann so ganze junge männliche Gruppen, die irgendwie Beachvolleyball spielen, dann legt sie sich aufs Handtuch, einer legt sie auf den Rücken und der Freund sitzt über ihm und schubbelt sich ein und treibt ihn dann den Rücken damit ein.
Ich meine, jetzt ist es schon den Leuten unangenehm, ihre Kumpels zu fragen, den Rücken einzucremen. Später, ey, mir ist es ein bisschen unangenehm, aber kannst du mir vielleicht auf den Rücken spritzen? Ja, klar, komm, dreh dich um.
Und du hast auch so Situationen dann, wo du irgendwie jemanden siehst am Strand und wo du jetzt sagst, oh, der hat hier noch so einen Fleck mit Sonnencreme. Soll ich den da jetzt darauf hinweisen? Irgendwann so von der Nase hängt dann so noch das Sperma. Also, oh, sag ich da jetzt was oder verreibe ich selbst? Oder hoffe ich, dass es weggeht? Richtig peinliche Szenen erwarten uns in Zukunft an europäischen Stränden.
Jesus.
Ja.
Aber auch gegen Krebs soll es helfen.
Naja.
Was für ein Krebs denn? Darmkrebs, da muss man dann regelmäßig Analverkehr haben und sich reinspritzen lassen.
Oh Gott.
Lungenkrebs. Naja, Gott. Naja, also bei Hautkrebs, okay, da verstehe ich das. Aber wie willst du denn beim Prostatakrebs Sperma da, oder reicht auch das Trinken, oder was meint er?
Ja, Schluckimpfung wahrscheinlich, okay. Ne? Es wird, es ist ein großes Aufatmen bei vielen Kinderärzten, die sagen, oh, jetzt habe ich endlich einen Grund, dem kleinen Patienten da meinen Sperma zu übermitteln. Es hilft nämlich gegen Husten.
Das ist übrigens ein Satire-Podcast, ne?
Das stimmt. Ja. Stimmt. Das ist, ja, das wird uns, glaube ich, erwarten in Zukunft. Mhm.
An dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, wie gesagt, wir haben jetzt einen Getshirts-Shop, also könnt ihr auf Getshirts nach Gagreflex Podcast schauen und dann Merch kaufen. Schön für Weihnachten, ja, vielleicht eher für die Zeit danach, ein T-Shirt, ein Hoodie, was auch immer ihr wollt.
Ja.
Mit Gagreflex-Symbolen. Und wir lesen nun wieder unsere Patreon-Supporter vor. Ihr könnt uns natürlich auch auf allen anderen erdenklichen Wegen unterstützen. PayPal, Überweisung und so weiter. Das erfahrt ihr alles unter gagreflexpodcast.de. Jetzt lesen wir aber die Patreons der letzten Folge, bei der wir ein bisschen über Tattoos gesprochen haben, vorlesen. Also in der letzten Folge über Tattoos. Hört's euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen, noch nicht gehört habt. Haben uns unterstützt mit $5. Felix Harrer, Hassmeister Krausel, Daniel Elsner, The One and Only Online, Paul-Erik Larsen, Patrick Hennig. Übrigens kann Andreas bald alle Namen auswendig.
Ja, The One and Online, ja, ja. Trombonesses, ja, Superstar und A und K, ja, ja, ja.
Also Patrick Hennig, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Niklas, Buenaventura, Sülzfleisch, das enorme Lineal, Schwengelboy, R to the North Star, Trombonesses and Refactor 7890, Gerebor, das Plagiat, Snack Besteck, Fabian Heil, Benji, Fabibi, was geht? Martosch, Eduard K., das goldene Prinz Albert Piercing, Potwal, Svartka, Well Alexander Kalemba, Sackerbacht, Bruce Twars, Marvinger, Next Gen Pam, Explorer 7 und der Rattenkönig.
Geil. Man findet die auch manchmal in anderen Communities wieder. Also wir wissen, wer ihr seid, Leute. Ja, wenn ihr euch denselben Nick überall gebt. Okay, wow. Außerdem unser 10 $ Unterstützer, Hans Gock, Simon Müller, Superstar mit A und K, Evelyn Schütz, die geht immer so ein bisschen unter, aber ist eine der größten Feministinnen offensichtlich weltweit, wenn sie diesen Podcast finanziell unterstützt, Zimtraucher, Mo Nirvana und Fozias, herzlich willkommen, 10 $ Unterstützer, so geil ist die Nummer.
Wenn ihr euch ein Shirt von Getshirts gekauft habt oder so, dann könnt ihr natürlich gerne mal ein Foto machen und uns schicken und dann zeigen wir den hier im Podcast. Also, wir freuen uns jetzt erstmal auf die besinnliche Weihnachtszeit. Andreas, gehst du in die Heimat?
Für mich geht's in die Heimat. Ich werde dort wieder ein bisschen was gerade rücken und da bin ich wieder, das sind die 3 Wochen im Jahr, wo ich der linkeste Typ bin in Sachsen-Anhalt. Wie geht's bei dir weiter?
Ich gehe auch in die Heimat, habe eine schöne Zeit, beziehungsweise vorher gehe ich noch nach Gran Canaria zu unserem guten Kollegen Gunnar Krupp, der da mittlerweile eine Residenz offensichtlich hat. Und dann sehen wir uns im Januar wieder. Bis dahin könnt ihr uns natürlich Fragen stellen, einschicken oder uns nette Leserbriefe schicken, wie auch immer. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.
Einen guten Rutsch.
Und
wir sehen uns am 19.01. in Hamburg.
Am 19.01. in Hamburg. Bis dahin.
Das habe ich gesagt, ja.
Ihr Süßen.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.